Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ich würde jetzt gerne guten Tag zu ihm sagen, er ist aber leider noch nicht da, hat sich wohl im Berliner Verkehr etwas verzögert, aber ich kann Ihnen schon mal sagen, worüber wir heute sprechen werden hier in dieser Mittagsstunde. Natürlich über die Nominierung von Olaf Scholz, dem Finanzminister und Vizekanzler, zum Kanzlerkandidaten der SPD, über die Proteste in Weißrussland und dann auch über etwas, was sich vielleicht ein bisschen falsch anfühlt bei diesen Temperaturen, über Weihnachtsmärkte und ob sie dieses Jahr stattfinden können. Tja, am 7. Juli abends beim Franzosen in der Nähe der SPD-Zentrale, da hatte sich die enge SPD-Führung drauf verständigt, Olaf soll's machen. Dann war es einen guten Monat lang ihr gut gehütetes Geheimnis und seit gut 24 Stunden wissen wir es alle offiziell. Olaf Scholz wird der Kanzlerkandidat der SPD. Es gibt viele Reaktionen seither. Ich habe mal eine besonders böse rausgesucht, nämlich vom Satiriker Dietmar Wischmeier.
Dass es überhaupt keinen anderen gibt als das verkörperte Nichts Olaf Scholz. Wer sollte es denn sonst machen? Und nie war es ja aussichtsloser, ein SPD-Kanzlerkandidat zu sein. Da hatte ja selbst Scharping mehr Chancen oder sogar Steinbrück, der gegen die SPD ins Rennen gezogen ist. Ja, selbst Schulz, die wandernde Heulboje aus Würselen, hätte es noch mehr geschafft. Und Olaf Scholz ist immer am Mann, wenn es aussichtslos ist. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Mein Name ist Olaf Scholz.
Der Satiriker Dietmar Wischmeier bei uns im Deutschlandfunk Kultur an meiner Seite. Jetzt muss noch ein bisschen zu Atem kommen.
Nein, alles wunderbar.
Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, erstmal schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Sie haben es gerade gehört, diese etwas böse, diese satirische Analyse. Was davon teilen Sie? Was davon ist richtig?
Naja, das ist natürlich die kabarettistische oder nennen wir satirische Spitze, vom laufenden Nichts zu reden. Das kann sich der Satiriker erlauben und ich sag mal einen eher leichten, platten Witz draus machen. Ich würde sagen, in einem hat er völlig recht. Du hast keine Chance, also nutze sie. Das ist schon eine Wille, die man bei Scholz, bei aller Kritik, da bin ich ja an vielen Punkten bei Wischmeier, ob der fehlenden Konturen, ob der fehlenden Leidenschaft, aber man muss ihm erstmal zugutehalten, er hat das Stehvermögen und er hat den Willen, in schier aussichtsloser Lage dieser Partei zumindest zu einem Kanzlerkandidaten zu verhelfen. Und das muss man erstmal nicht ganz negativ finden, denn viele andere, das sei an dieser Stelle gesagt, die so eine vernichtende Niederlage bekommen haben. Das ist ja der Fall. Er ist ja quasi von seiner eigenen Partei nicht gewollt worden. Das macht schon einen Teil des Problems aus. Jetzt soll das Land ihn wollen. Aber wer das erteilt bekommen hätte, viele von den anderen, ob sie Sigmar Gabriel heißen oder andere, hätten sich in die Büsche geschlagen und hätten, das machen sie nicht zuletzt, oftmals übrigens auch besagter Herr Steinbrück, viel, viel Dreck auf die eigene Partei geschmissen. Das macht Scholz nicht. Dafür muss ich sagen, finde ich erstmal, ist gewisser Respekt am Platz. Die Sache ist trotzdem ein Stück weit eine Mission Impossible.
Okay. Ja, ich war und bin auch nicht ganz einverstanden mit Kommentaren wie diesen oder auch anderen, weil ich etwas spüre und das lässt mich so erinnern an 2017, an den Schulzzug und alles das, wie es dann begleitet wurde, dass da schon ganz schnell im Prinzip so eine Tonlage aufkommt, die sagt, mit Häme, das ist chancenlos, das kann gar nichts werden. Und wenn natürlich die Betrachtung und die Berichterstattung so ist, dann ist das irgendwann die self-fulfilling prophecy. Also dann wird es halt auch nichts. Deswegen war für mich auch der Impuls, auch gerade aus der Erfahrung 2017, nein, lasst uns so nüchtern und gut wie möglich auf diese Situation schauen, ohne sozusagen naja. Vorschuss Häme oder auch Lorbeeren. Und da ist nämlich der Punkt, weil diese Frage war Chancen, ne? Schlechter als Scharping, Schulz und alle anderen. Ich glaube nämlich, das ist in der Tat ganz anders. Denn anders als all diese genannten, Scharping jetzt mal ausgenommen, aber die letzten drei, vier Kanzlerkandidaten, eigentlich seit Schröder, hat dieser Kanzlerkandidat vor allem aus einem Grund eine Chance. Er hat nämlich keine Gegenkandidatin und amtierende Kanzlerin namens Merkel.
Ja, das ist das, womit sich die SPD vor allem Hoffnung machte. Das ist trotzdem natürlich ein Moment auch der Autosuggestion, der Glaube daran, dass wenn Merkel abtritt, heute schrieb, glaube ich, sogar der SZ-Leitkommentator Nico Fried, dass derjenige, dessen Rede manchmal noch gegenüber dem Vergleich sinngemäß sagte, er die Kanzlerin fast noch ein Hula-Hoop anstimmt. Also der in einer solchen trockenen Sachlichkeit kommt, dass Olaf Scholz dann gewinnt, das ist schon alles eine Form der Autosuggestion. Aber ich würde einen ganz großen Unterschied machen. Natürlich war im Falle Schulz, lag der Fall ja völlig anders. Im Falle Schulz gab es eine regelrechte Besoffenheit, eine übrigens messianische fast schon.
Sehr
die große
allerdings.
Teile der, naja, eine Weile ging das. Immerhin so weit, dass die CDU wirklich Angst bekam. Also die auch mediale Besoffenheit, der Glaube daran, da ist eine Figur, die ja ungemein auch ausstrahlt, der übrigens aber auch was hatte. Übrigens anders als Scholz. Scholz ist knochentrocken. Das hat die Partei natürlich auf ungeheure Höhen geführt und dann kam der ganz, ganz brutale Absturz, weil er übrigens nichts geliefert hat. Und ich glaube, das ist, der hat inhaltlich dann bei Schulz kam inhaltlich. Und die eigentlich große Frage ist doch die, ja, die eigentliche und vielleicht einzige Chance, das hat Scholz gestern auch geltend gemacht und der Rest der Partei auch, ist der, das ist der Vorteil einer frühen Kandidatur. CDU, CSU haben vor allem erstmal niemanden. Mhm. Die Kanzlerin ist ja nicht nur weg, sondern das Duell der
man
Nachfolger,
weiß gar nicht,
man weiß nicht, wer sein wird.
Genau.
So. Und das Zweite, die Grünen werden noch viele, viele Probleme bekommen.
Über die beiden reden wir gleich. Nochmal kurz zu diesem Kandidaten. Sie haben es ja auch angesprochen, die Partei wollte ihn nicht, knapp, aber doch nicht und hat eher zwei unbekannte Außenseiter an die Spitze gewählt, die ihn jetzt wiederum zum Kandidaten machen. Auch das ist ja Gegenstand vieler Betrachtungen, die sagen, wie passt das eigentlich zusammen. Olaf Scholz selber hat das jetzt in seiner Art relativ trocken kommentiert. Wir hören ihn gerade mal.
Die SPD will in diesem Wahlkampf überraschen, auch dadurch, dass sie einig und geschlossen handelt. Das ist uns gelungen. Wir haben es jetzt in einem Jahr geschafft, uns zusammenzuraufen und dafür zu sorgen, dass wir miteinander für die Zukunft dieses Landes streiten. Das wollen wir. SPD und Kanzlerkandidat passen zusammen.
Sagt er so, Olaf Scholz? Sie schütteln schon fast mit dem Kopf.
Ja,
ich gebe Ihnen noch einen Gedanken mit.
Ja.
Ich hatte jetzt, Sie merken gerade, ich versuche das mal gerade alles ganz positiv zu drehen. Mhm. Und ich fühle mich so ein bisschen erinnert an das Doppelspiel, das die SPD bei ihrem letzten wirklich großen Erfolg gemacht hat, nämlich 98, als Schröder Kanzler wurde. Da hatte man einen linken SPD-Chef, Oskar Lafontaine, und einen Genossen der Bosse, als Vorzeigeboy, als Kanzlerkandidaten. Und das ist zumindest mit dem Wahlsieg erstmal gut gegangen. Darüber, was danach passiert ist, müssen wir an der Stelle nicht reden. Könnte das jetzt wieder so eine Kombination sein?
Ja, wer sollte denn der Zweite sein? Wäre doch die zweite Frage. Wir haben doch keine Paarung auf Augenhöhe. Das ist doch der Witz.
Naja, wir haben zwei Vorsitzende.
Ja, die sind doch aber gerade nicht satisfaktionsfähig. Das ist doch das Problem. Sie greifen gewissermaßen, weil jeder im Lande gesehen hat, dass mit dieser Partei Spitze kein Staat zu machen ist. Das ist übrigens auch mit ein Grund, warum man so frühzeitig zu dieser Entscheidung gekommen ist. Man will der weiteren Fokussierung auf diese Parteispitze wehren. Man will es jetzt alles auf Olaf Scholz primär fokussieren. Das ist der Grund, warum er alleine dastehen muss. Und jetzt kommt der eigentlich springende Punkt, um es zur Sache zu bringen. Olaf Scholz, und das ist natürlich auch die ganze, ich sag's ja, Autosuggestion der Partei, ist der Meinung, dass dieses Momentum, diese Überraschung, sagt er ausdrücklich, dieses einen Coups, der ja ein Coup ist. Man war so schnell, dass man noch den Spätsommer, von dem Lars Klingbeil vor wenigen Tagen sprach, da dachten wir, jetzt ist das ein paar Wochen fällig. Plötzlich war es der Montag, jetzt ist das Ding raus. Diese Überraschung wird verpuffen wie nichts. Die eigentlich große Frage ist die, ist Olaf Scholz, den wir gegenwärtig ja alle kennen, als einen ausgesprochen durchaus Sachkundigen, aber in seiner Drögheit, in seiner wenig leidenschaftlichen Position, kaum zu überbietenden Politiker, Pragmatiker, Technokraten der Macht, kann man sagen, ist dieser Mann zu Überraschungen fähig? Ist er also beispielsweise in der Lage, jetzt, und da hat er was anderes gesagt, den Wahlkampf wirklich beginnen zu lassen? Er sagt, jetzt beginnt der Wahlkampf nicht. Natürlich ist in einem solchen Augenblick...
Aber das gehört natürlich auch ein bisschen zur politischen
ja,
Rhetorik.
Aber fassen Sie auch, was ich meine. Er muss jetzt auch Butter bei die Fische geben. Er muss uns zeigen, was überrascht an Olaf Scholz. Ich bin ganz absolut der Meinung, dass dieser Technokrat, der sich bisher auch immer hinter Merkel verstecken konnte, der auch nichts weiter gesagt hat, als ich mache den Wumms und ich mache die Schatullen auf.
Aber er hat es gemacht.
Und, ja, das und ich glaube auch, aber das wird nicht reichen. Ich will damit sagen, es wird nicht reichen. Die Partei muss konzeptionell etwas leisten. Ich will einen ganz großen Vergleich machen an der Stelle. Das, was Willy Brandt über Jahrzehnte aufgebaut hat. Willy Brandt, ja,
das ist immer gemein, wenn man der SPD mit Willy kommt.
Nein, aber ich kann auch Schröder nehmen, das ist egal. Es muss eine Figur sein, die in der Lage, gucken Sie sich die Lage an, wir sprechen ja gleich drüber. Wenn wir uns die außenpolitische Lage angucken, Willy Brandt war in der Lage, als Bürgermeister von Berlin und anschließend Minister, Außenminister in der Großen Koalition, interessanterweise einer Großen Koalition, eine echte Alternative außenpolitischer Art aufzubauen. Wenn Scholz nur annähernd dazu in der Lage wäre, denn die Fragen werden jetzt alle kommen, was ist dein Konzept in dieser Welt?
Aber Herr Vanucke, wenn ich mir angucke, was die Deutschen die letzten Male gewählt haben, und man kann fast schon Schröder auch dazu zählen, noch vor Merkel, ist ja eigentlich nicht unbedingt die Freude an Experimenten und an neuen Konzeptionen, sondern eigentlich, Merkel hat das ja in einer Debatte mal 2013 auf den Punkt gebracht, Sie kennen mich. Also die, sagen wir mal, Sie haben gerade bei Scholz gesagt, dröge, also die Verlässlichkeit. Vielleicht ist das gerade das politische Angebot, mit dem man in Zeiten wie diesen, wo wir ja wirklich genug Herausforderungen, offene Fragen, Unsicherheiten haben, wissen kann, der ist verlässlich, der überrascht uns nicht, nicht im Positiven vielleicht, aber auf jeden Fall nicht im Negativen.
Das ist die Hoffnung der SPD. Bloß das große Problem ist, ein Mann wie Scholz, der Merkel in ihrer Nüchternheit noch toppt und derartig quasi nochmal Merkel im Quadrat ist, auch übrigens in seiner dann fehlenden Empathie, das muss er alles jetzt bringen, wenigstens in Ansätzen. Dieser Mann wird meinem Eindruck nach einem anderen Wunsch, nach mehr Leidenschaft zum Teil. Es gibt auch wirklich eine große Sehnsucht nach Autorität. Ich glaube nicht, dies ist eine große Illusion, zu glauben, dass die Bevölkerung noch quasi das männliche Pendant zu Angela Merkel haben will und dann noch in drunter gedimmter Form. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute wollen eine autoritäre Figur. Deswegen hat übrigens natürlich Markus Söder diese ungemeine Werte. Es geht darum, Autorität, Sicherheit, das ist mehr als bloße Seriosität und ordentliche Sachpolitik. Das wollen die Leute. Sie wollen vielleicht sogar, das ist meine vielleicht sogar ein bisschen Befürchtung, aber ich habe den Eindruck, sie wollen manchmal sogar eher den Gerissenen, den Typ Schröder, der chameleonartig heute das und das andere, morgen das andere tritt, weil der in der Lage ist, das ist die Wahrnehmung, der kann im Zweifels mit Typen vom Schlage Erdogan, Putin und anderen von Face to Face kommunizieren. Das ist das, glaube ich, und da muss Scholz noch in vielerlei Hinsicht drauflegen. Das heißt, er muss uns überraschen. Es muss mehr sein als diese Überraschung des einen Tages. Bleibt das eine Eintagsfliege, dann wird das nicht reichen für die SPD. Jetzt muss er liefern. Und deswegen glaube ich, ist diese Ankündigung, jetzt haben wir den Mann, erstmal sehr, sehr wenig. Er muss das unterfüttern und es muss dann auch bei den Umfragen sichtbar werden, dass hier eine echte Herausforderung existiert. Mhm.
Über die Zukunft nachdenken müssen gerade so manche in diesem Quadratkilometer Regierungsviertel in Berlin, allen voran die, die neben der SPD die sogar besseren Chancen haben, wenn man sich aktuelle Umfragen anguckt, aufs Kanzleramt. Natürlich die Union, naturgemäß, aber eben auch die Grünen, die ja vor der SPD liegen seit Monaten schon, eigentlich seit mittlerweile mehr als einem Jahr. Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Sie haben in diesen Blättern im Juli in der Ausgabe verkündet, an Markus Söder, dem CSU-Chef, führe eigentlich kein Weg mehr vorbei. Söder ante Porters war der Text überschrieben. Das heißt, die Union hat eigentlich schon ihren natürlichen Kanzlerkandidaten. Sie weiß es bloß noch nicht.
Naja, ich glaube in der Tat, dass momentan die Werte so eindeutig zugunsten von Söder sind, dass die Union das ganz große Problem hat, dass sie sich vor allem selbst schlagen kann. Das große Problem besteht darin, dass die CDU zu der Einsicht kommen muss und den richtigen Kandidaten finden muss, der in der Lage ist, mit Söder zu kooperieren, auch in Anerkennung der Tatsache, dass er momentan, und ich sehe nicht so ohne weiteres, dass einer der drei, Laschet, Merz oder Röttgen, in der Lage wäre, ihn dazu verdrängen, wenn Söder nicht seinerseits gewaltige Fehler macht, da ist noch Zeit genug, aber er hat es bisher erstaunlich vermieden. Wenn die CDU es schafft, Söder quasi nicht zu ramponieren und einen gedeihlichen Deal hinkriegt, wir haben einen tauglichen Parteivorsitzenden, der aber nicht Kanzlerkandidat wird, dann hat Söder ungemeine Chancen. Wir müssen uns eins bewusst machen, das ist ein Abstand von fast 20% zum zweiten, 38% der CDU, knapp 20% der Grünen. Das ist unter normalen Voraussetzungen gar nicht aufholbar.
Ja, aber da kann man natürlich, wir wissen alle, wie die Rechenspiele sind im Parlament. Habe ich gestern nochmal gelernt, als Nikolaus Blome hier war, der eine linken Politikerin zitierte, 20 plus 20 plus 10 sind auch 50, aber, ja. Und das ist dann eben grün, rot, 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 grün, das wie auch immer der letzte
Reihenfolge ist. Ich muss schmunzeln, nachdem wir gestern erfahren haben, dass Nikolaus Blome jetzt einen neuen Job als Chef des RTL, glaube ich, Hauptstadt oder der Politikredaktion hat. Bei der reinen Rechnung 20 plus 20 plus 10 schlägt nochmal der alte Bildblome durch, wenn ich das so polemisch sagen darf. Das ist natürlich die Rechnung jedes Konsens. Können wir heute die Bildzeitung aufschlagen? Genau, der Aufmacher jetzt rot, 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 grün. So, das werden wir doch mal.
Nein,
das glaube ich ja. Ich mache das nur schmankelnd, weil natürlich ist das die Rechnung, vor allem übrigens interessanterweise der Gegner der SPD. Weil wir warten doch mal ab, wie sehr anziehend, das ist das größte Fund, was momentan die CDU und die Grünen müssen aufpassen, dass sie nicht in den Dunst geraten, aber die CDU hat die Attraktivität von Rot-Rot-Grün, sage ich gelinde gesagt, hält sich sehr, sehr in Grenzen. Wir werden den Parteitag der Linkspartei noch Ende Oktober, Anfang November erleben. Da habe ich große Zweifel daran, dass diese Partei einen geschlossenen Willen zu Rot-Rot-Grün verkündet, dann bei all dem, was die SPD gestern gesagt hat, Anerkennung der NATO, europäische Politik, Mitverteidigungspolitik, das sind alles Sachen, wenn wir mal ernsthaft sind, in dieser weltpolitischen Lage sind die mit Rot-Rot-Grün übrigens momentan noch nicht mal arithmetisch. Momentan liegen sie bei 40%.
Der neue außenpolitische
Herr Frenzel, es ist ja richtig, wir können uns das alles immer von der Warte derer angucken, die jetzt übrigens auch natürlich Parteipolitik machen müssen. Jeder in der Linkspartei wird uns jetzt in den nächsten Wochen an der Spitze, Herr Bartsch, sagen, übrigens Frau, wie heißt die?
Kipping?
Frau Wissler, natürlich nein. Nicht. Das okay, erleben Sie. Gut. Nein, die Gegenposition, die starke Frau aus Hessen sagt natürlich dezidiert, wir wollen keine Rot-Rot-Grüne. Aber alle strategisch Überlegenen sagen, natürlich machen wir uns attraktiver dadurch, dass wir deutlich machen, es muss eine Rot-Rot-Grüne Konstellation geben können. Aber wenn wir es real angucken, dann sage ich Ihnen, in diesem Land, zutiefst konservativ in weiten Teilen, wird eine Rot-Rot-Grüne Koalition, die momentan übrigens selbst in Berlin allergrößte Schwierigkeiten hat, ohne jede Opposition, es gibt nämlich keine CDU, die in der Lage ist, hier überhaupt nur Konkurrenz zu machen, die wird auf Bundesebene in einer Weise zersägt, die kommt noch nicht mal zustande. Das heißt, es ist dieses Rechenspiel mit 20 plus 20 plus 10 eine reine Arithmetik, aber ja, politisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt fern der Realität. Und übrigens als Letztes, am allerwenigsten mit einem Spitzenkandidaten, bei aller Liebe, mit einem Spitzenkandidaten Olaf Scholz, das wird mit sein größtes Problem sein. Olaf Scholz muss einerseits die Stimmen der Mitte, nämlich von der CDU, gewinnen und soll gleichzeitig im Spagat noch eine Attraktivität von Rot-Rot-Grün verkünden. Das wird eine amüsante
Aber Herr von Lucke, ich mache mir dann so ein bisschen Sorgen. Das heißt ja dann, dass wir letztendlich in einem Jahr bei der Bundestagswahl im Prinzip das einzige Angebot kriegen, dass die Dauerregentschaft CDU nicht mehr mit der SPD fortgesetzt wird, sondern mit den Grünen.
Aber sicher, ja, das ist leider das Problem.
Für eine Demokratie, und wir reden gleich noch über sozusagen ganz andere Fälle, wo Demokratie viel schwerer zu erkämpfen ist, aber für eine Demokratie gehört ja auch zumindest die Möglichkeit eines Wechsels und die Möglichkeit der Alternativen auch essentiell dazu, sonst landen wir irgendwann in so einer Konkordanzdemokratie, wo ja vielleicht so ein bisschen kommunalpolitisch hier mal eine kleine Veränderung, da mal eine kleine Veränderung, aber der Wechsel, der ja essentiell ist für eine Demokratie, kann dann gar nicht mehr stattfinden.
Sie müssen mich da nicht überzeugen. Ich habe vor 5 Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Die Schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken, in dem ich meine Erfahrung seit 15 Jahren eines Scheiterns der Unfähigkeit auf der linken Seite, die es übrigens noch am letzten, 2013 gab. Da gab es übrigens auch eine arithmetische Möglichkeit für Rot-Rot-Grün. Seitdem gibt es die nicht mal mehr arithmetisch. Dieses Versagen, und das ist natürlich angelegt in dem Scheitern damals von Rot-Grün, damals auch dem Abgang Lafontaine, diese Zerrissenheit zwischen SPD und Linkspartei ist bis heute doch nicht geheilt. Und die Tatsache, dass jetzt Gregor Gysi als außenpolitischer Sprecher der Linkspartei antritt, in einem übrigens außenpolitischen Gefüge von Herrn Hunko und anderen, die absolut fundamental Gegner einer Regierungsorientierung sind, das kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Riss zwischen Linkspartei und SPD nicht gekittet ist. Da gibt es, und das ist tatsächlich das Drama, wir haben, ich sag's mal ganz hart, wir haben ein Stück weit, das habe ich schon vor 5 Jahren geschrieben, eine amputierte Demokratie. Diese Demokratie ist unter gegenwärtigen Umständen, wenn die CDU nur irgendwie so stark bleibt, dass an ihr keiner vorbeikommt und die Linke nicht in der Lage ist, also SPD, Linkspartei und Grüne eine Alternative zu haben, ist sie amputiert, weil nur die CDU jeweils mit dem kleineren Partner zur Koalition in der Lage ist.
Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sagt, dass im Deutschlandfunk Kultur, und im Laufe dieser Stunde werde ich Sie nur mal eine Frage fragen müssen mit Blick auf die Grünen, Annalena oder Robert, aber das heben wir uns jetzt gerade auf. Was ist heute noch auf der Agenda? Eine nicht ganz einfache Reise. Der deutsche Außenminister Heiko Maas ist heute in Moskau, trifft da mit seinem russischen Gegenüber, dem Außenminister Lavrov, zusammen.
Es gäbe viel zu besprechen, so Außenminister Maas mit Blick auf die eintägige Russlandreise. Der Besuch komme zum rechten Zeitpunkt, gerade weil man bei vielen Themen unterschiedlicher Auffassung sei. Die Ukraine stehe ganz oben auf der Tagesordnung. Ein neuer Gipfel in Berlin dazu ist im Gespräch. Der FDP-Außenexperte Bijan Dzsirai allerdings mahnt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, solange Russland seine Politik nicht ändere, werde es keine Lösung für die Region geben. Deshalb müssten die Sanktionen gegen Russland fortgesetzt werden. Libyen, die Arbeit im UN-Sicherheitsrat, die Wahlen in Belarus, all das hat der Außenminister auf seiner langen und vor allem kontroversen Themenliste für Moskau.
Informationen von Kai Clement, weiter an meiner Seite, der Jurist und Politologe Albrecht von Lucke. Ich habe nochmal ein Zitat, das Heiko Maas den Journalistinnen und Journalisten in den Blog diktiert hat vor seiner Abreise. Nur unter Einbindung Moskaus bei wichtigen internationalen Themen werden wir Ergebnisse erzielen, die auch Bestand haben. Jetzt frage ich mich bei ihm auch ein bisschen anders als bei seinen Vorgängern. Meint er das auch?
Das glaube ich schon, dass er es meint, obwohl er sich ja anfangs durchaus sehr viel kritischer als Frank-Walter Steinmeier in puncto Russland geäußert hat. Davon ist eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel geblieben. Und man muss es ja auch sagen, an dem Fall, man könnte durchaus sagen, die Reise kommt absolut zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben ja vor allem eine ungeheure Auseinandersetzung in Belarus. Mhm. Das ist doch die eigentliche Konstellation. Wenn er jetzt auf die Ukraine verweist, dann wird man sagen müssen, das ist ein lange, lange währender Prozess, in dem Frank-Walter Steinmeier damals noch weit mehr in Erscheinung getreten ist. Man kann sich meinem Eindruck nach gar nicht an große Erfolge von Heiko Maas erinnern. Er nimmt es jetzt wieder auf, aber die eigentlichen Auseinandersetzungen sind zweierlei. Die Russen wollen übrigens vor allem auch Veränderungen, was die Corona-Einreisebeschränkung anbelangt. Sie fühlen sich von Deutschland ausgesprochen schlecht behandelt, werden als Hochrisikogebiet gehandelt.
Dazu übrigens die Nachricht, die auch jetzt in unseren Nachrichten ganz vorne war. Russland hat offenbar einen Impfstoff, zumindest hat Putin das verkündet, dass er eben heute zugelassen wurde. Aber gut.
Naja, das passt da rein. Es ist ja ein ganz gewaltiges Wettrennen quasi um das Primat oder den schnellsten Start im Impfstoffrennen. Aber da fühlt sich Russland schlecht behandelt. Man will die Flugverbindung wieder aufnehmen und so weiter. Das wird ein Brennpunkt sein. Aber die zweite muss natürlich eigentlich Belarus sein. Und da ist die Frage natürlich absolut virulent. Was heißt unter Einbeziehung von Russland? Ich kann das insoweit gut verstehen, als natürlich der große Knackpunkt damals genau im Fall der Ukraine war, dass die EU, übrigens durchaus getrieben damals von den Vereinigten Staaten, massiv gegen Russland bzw. unter Außerachtlassung der Interessen Russlands vorgegangen ist und die Russen dann eindeutig völkerrechtswidrig, wie wir alle wissen, die Krim annektiert haben. Ja. Also dieser ähnliche Vorgang ist natürlich in sensibler Form im Falle von Belarus angesprochen. Dort ist eine absolute Bewegung in Gang, menschenrechtlich, demokratisch grundiert, bei der aber Putin das allergeringste Interesse hat, dass dort wirklich eine echte Demokratie entsteht.
Und das ist ja genau das Problem letztendlich, wenn man diese beiden Pole nimmt. Das gute alte Stichwort ist wertegeleitete Außenpolitik. Ja. Also, dass man sagt, wenn Menschen irgendwo für Demokratie und Freiheit auf die Straße gehen, dann ist das unser ureigenstes Interesse. Das ist ein europäisches Land, dass das möglich sein muss und dass sich das Bahn bricht. Und gleichzeitig wissen wir seit der Ukraine, die Illusion nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, dass es sowas wie Einflusssphären nicht mehr gibt, die ist spätestens da komplett zerbrochen in Europa. Das heißt also, wenn Deutschland wirklich diese Scharnierrolle übernehmen will, ist das eine Quadratur des Kreises, um auch mal diesen Heiko Maas in Schutz zu nehmen, die man vielleicht einfach auch nicht mehr hinkriegt?
Absolut. Und da würde ich ihn natürlich ein Stück weit auch in Schutz nehmen. Man kann sich trotzdem vielleicht manchmal einen etwas virileren oder auch stärkeren, manchmal vielleicht auch wenigstens rhetorisch stärker geleiteten Außenpolitiker vorstellen. Oder meinetwegen auch vielleicht mit mehr Wassern, allen Wassern gewaschen, waschen, wie vielleicht ein Sigmar Gabriel es durchaus war in seiner Cleverness.
Also damit lieber ein Schlitzohr.
Natürlich, ich glaube tatsächlich, es ist genau das der Punkt. Also die zweite Seite, Sie sagen ja zu Recht, natürlich Werte geleitet, aber auf der anderen Seite wird natürlich gerade von der SPD, und das ist ja auch eine Forderung, die von links kommt, so etwas erwartet wie eine neue Ostpolitik. Das ist ja die Forderung, die man auch stellt. Man muss mit Russland, da gibt es natürlich auch eine tiefe Sehnsucht des Ausgleichs, wieder in ein anderes Verhältnis kommen. Aber natürlich hier im Falle Weißrusslands zeigt sich, kommt es zum Schwur. Es darf natürlich eine solche Anbindung oder eine neue Verständigung mit Russland nicht über die Interessen derer hinweggehen, die zwischen Russland und Deutschland liegen.
Wir schauen weiter auf die wichtigen Themen dieses Tages und dazu zählt weiterhin das, was sich in Weißrussland abspielt. Auch am Abend gab es wieder Proteste gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl, die Wahl, die ja angeblich 80% Zustimmung für Alexander Lukaschenka, den seit 1994 autoritär regierenden Präsidenten, gebracht hat. Heute ruft die Opposition landesweit zum Streik auf. Albrecht von Lucke, wir sehen, wie der Staat darauf reagiert mit Gewalt und Verhaftung. Die Oppositionskandidatin Tichanowskaja ist zur Sicherheit nach Litauen gereist. Kann aus dieser Situation mehr erwachsen als ein kurzfristiges Aufbäumen, eine kurze Phase des Protests, die dann aber auch letztendlich abebben wird oder eben niedergeschlagen wird?
Naja, ich glaube durchaus. Man fühlt sich ja sofort an die sogenannten Farbrevolutionen der 2000er erinnert.
Also die Orangene Revolution. Und Georgien.
Georgien und Ukraine, die also beide, Ukraine weiß gar nicht, was war denn das andere Land? Georgien, Ukraine, egal. Das waren zwei, ich muss gestehen, da, es war also jedenfalls in dieser Etappe das große Aufbegehren. War es nicht Ukraine, ich glaube. Das heißt, dieses Phänomen, dass noch einmal eine völlig, ja auch von Lukaschenka, völlig unterschätzte Bewegung entsteht. Man darf auch nicht vergessen, der Mann ist 26 Jahre quasi diktatorisch, also das ist die letzte Diktatur, so wird es ja immer gesagt, an der Macht. Interessanterweise hat ihn ja auch die Corona-Leugnung unwahrscheinlich fast schon im letzten Rest an Reputation gebracht. Wenn ein solcher Aufbruch entsteht, merkt man ja, wie schnell auch die Panik greift im Herrschaftswesen. Also, und das heißt, in dem Augenblick ist die Möglichkeit sicherlich da. Aber zwei Dinge spielen da, glaube ich, eine entscheidende Rolle. Zum einen natürlich die Machtressourcen des Regimes selber, auf der anderen Seite dann natürlich die Frage auch der Anbindung an Russland. Ja. Denn Russland hat ja, das macht es so ironisch, eigentlich unter Putin noch weitergehende Vorstellungen. Putin würde ja am liebsten Weißrussland wieder zu einem Teil der Russischen Föderation
machen. Es war übrigens ein Plan Lukaschenkas in den 90er Jahren, sozusagen andersrum zu denken, als Russland eher führungsschwach war, ja, damals vor Putin. Herr von Lucke, ich hatte so einen Eindruck, ich habe die Tagesschau geschaut, erst die Bilder aus Minsk, dann kamen die Bilder aus Hongkong, wo wir auch eine große Welle der Verhaftung gesehen haben. Und ich dachte so, hoffentlich schauen das die jetzt auch, die leichtfertig hier von Corona-Diktatur oder Merkel-Diktatur sprechen. Ne? Also diese Abwesenheit von Freiheit, diese Willkür, die in diesen Bildern Ausdruck findet, das ist doch das wahre Drama. Und ich finde, das rückt einiges mal zurecht auch.
Absolut. Ich habe das interessanterweise genauso gestern Morgen auch schon kommentiert. Ich habe gesagt, da zeigt sich, was Diktatur ist. Also man darf es ja fast gar nicht so instrumentalisieren in unserem Sinne, weil es viel zu dramatisch ist, was dort passiert. Also ich habe ein Stück weit die Befürchtung, das darf man ja auch nicht vergessen, dass wir genau die gleiche Desillusionierung erleben, wie wir sie in den arabischen Revolutionen erlebt haben. Wir haben ja eine Perpetuierung der Diktaturen. Denken wir an Ägypten beispielsweise, wo ja leider dann die Islamisten zunächst gewannen, aber dann weggeputscht wurden. Also diese Ernüchterung über demokratisches Aufbegehren sollte uns aber zumindest, da gebe ich Ihnen völlig recht, dazu veranlassen, nochmal die Begriffe von Demokratie und Diktatur gleichzurücken. Also wenn bei uns von der Covid-Diktatur die Rede ist, von Formen der Merkel-Diktatur, dann wird natürlich hier ganz klar, was Diktatur wirklich bedeutet. Und übrigens auch all diese Parallelen, die aufgemacht wurden, die Masken als Maulkorb. Solche Irrsinnsvergleiche werden dort quasi geerdet. Das ist Anschauungsunterricht, Lehrunterricht in Sachen Diktatur. Mhm. Und es ist leider, das muss man eben sagen, es ist nicht weit von uns entfernt.
Es ist nicht weit entfernt und letztendlich, und da bin ich wieder bei diesem Gedanken der Machtlosigkeit, sowohl Belarus als auch Hongkong, wenn man so weit schauen will, ist ja insofern politisch deprimierend, als dass in beiden Fällen die Einflusssphären ganz klar abgesteckt sind. Ja. Also es ist klar, spätestens seit der Ukraine haben wir es im Prinzip blutig amtlich, dass Russland, wenn Lukaschenko selbst keine Macht mehr haben sollte, Russland wird diesen Einfluss geltend machen. Wir sehen in Hongkong, dass es China ist. Und das kann einen doch irgendwie zur Verzweiflung bringen, wo man sieht, da gibt es einen Drang. Ob der schon mehrheitsfähig ist oder nicht, müsste man mal sehen. Aber es gibt einen Drang nach Freiheit, nach Demokratie. Und die weltpolitische Lage sagt einem eigentlich in der kalten Analyse, ihr habt so gut wie keine Chance.
Absolut. Das ist die Dramatik, die wir erleben. Und wir dürfen eines dabei auch nicht vergessen. Es ist natürlich auch dem Ausfall des Westens geschuldet.
Aber der Umstand, stark wäre.
Naja, wir dürften uns eines doch durchaus vorstellen. Wenn es nicht eine Figur wie Donald Trump dieser Art gäbe, der letztlich ja den Willen zu einer universalistischen Weltordnung völlig ad acta gelegt hat, der damit ja auch dem regionalen quasi Tür und Tor geöffnet hat, der sich ja auch zurückgezogen hat aus vielen Bereichen. Also die Möglichkeit beispielsweise Russlands, wir haben noch gar nicht über den Nahosten gesprochen, dort die Region regelrecht in Teilen zu übernehmen in Syrien und damit auch Demokratiebewegungen zu unterschlagen, zu niederzuschlagen. Das ist natürlich einem Versagen dieses Westens geschuldet. Das zeigt übrigens, und da haben Sie recht, die Machtlosigkeit auch von Heiko Maas. Es ist ja schon erstaunlich, dass in diesem Augenblick, wo wir auch über die Zukunft Europas sprechen, wir eine unwahrscheinliche Herausforderung mit Corona-Bekämpfung haben, in der die EU wieder zu Kräften kommen will, die Vorstellung, dass die Europäische Union wenigstens einheitlich auftritt und versucht, an ihren Anrainergrenzen so etwas wie ein gemeinsames Auftreten zu bringen, fast vergessen ist und vom Westen ganz zu schweigen. Deswegen glaube ich, bleibt nach wie vor auch der 3. November die ganz große Frage, wenn am 3. November Trump fortgesetzt wird, und nicht mit Biden dann doch so etwas wie eine Hoffnung wieder auf eine gewisse Annäherung von Europa und den Vereinigten Staaten statt und auch ein anderes Auftreten unter menschenrechtlichen Voraussetzungen, dann wird diese Entwicklung zu einer multipolaren Welt. Karl Schmidt, der verheerende Großraumstratege des Dritten Reichs, hat mal von Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte gesprochen. Das ist genau das, was wir erleben. Wir haben eine Abgrenzung und Absteckung von Regionen, das Chinesische, das Russische, das Türkische übrigens auch, ein Aufkommen von kleinen, neuimperialen Strukturen und es gibt eigentlich keine Weltordnungsmacht, ob es die Vereinten Nationen sind oder ein Stück weit die Vereinigten Staaten, die da versucht zu intervenieren.
Albrecht von Lucke im Deutschlandfunk Kultur. Und während wir sprachen, wurde hier fleißig recherchiert, ich habe es gerade aufs Ohr bekommen, Tulpenrevolution. Richtig. In Kirgisien 2005. Ah, ja, ja. Mhm. Albrecht von Lucke weiter an meiner Seite, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, wo sich jetzt ja die SPD schon mal positioniert hat, sagt Olaf Scholz ist unser Mann. Wo klar ist, bei der Union weit und breit keine Frauensicht, es wird auf jeden Fall ein Mann, Söder oder mal gucken, Laschet. Wären da die Grünen eigentlich gut beraten, jetzt dann irgendwann mal demnächst zu sagen, der Robert, der Habeck, der macht das sehr gut, aber die Annalena Baerbock, wäre doch jetzt eigentlich mal eine echt interessante Alternative in diesem Wettbewerb.
Ja, das ist natürlich der ganz große Sog, der übrigens innerhalb der Grünen auch entsteht. Die Chancen von Annalena Baerbock werden nicht gerade Tag für Tag größer, aber auch in dem Augenblick, wo Robert Habeck sich zunehmend nicht immer sattelfest zeigt in einzelnen inhaltlichen Fragen, er hat sich ja so manchen Klopper geleistet, wird natürlich die Frage groß, auch übrigens unter feministischen Gender- oder geschlechtsspezifischen Überlegungen, muss es jetzt nicht dann doch wieder eine Frau sein? Denn das ist ja das alte Primat übrigens auch der Grünen. Immer wenn eine Doppelspitze am Start ist oder wenn es um die das Ranking geht, normalerweise wird der erste Platz mit einer Frau besetzt. Mhm. Und ich glaube, das wird für die Grünen in der Tat ein ganz, ganz schwieriger Ritt. Und deswegen war auch die gestrige Aussage von Robert Habeck, die ihm ja manche zugute gehalten haben, als er sagte, naja, wir sind jetzt noch nicht so weit, das ist nicht die Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Natürlich auch Ausdruck der Tatsache, dass die Grünen wirklich große Schwierigkeiten haben, ohne einen Teil der Partei zu verprellen, möglicherweise einen Teil der Frauen, die nämlich enttäuscht sein werden, wenn es Robert Habeck dann doch macht, oder einen Teil derer, die sagen, naja, aber Habeck hat doch die weit besseren Chancen, denn seine Werte sind erheblich besser gegenwärtig jedenfalls noch. Es wird in jedem Fall für die Grünen sehr, sehr schwer.
Es wird für sie schwer, aber andererseits sind die Grünen ja wirklich letztendlich der Spielmacher in diesem Spiel, zumindest wenn sie es klug anstellen, denn wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn es überhaupt Optionen gibt bei dieser Bundestagswahl, mehr als nur Fortsetzung der CDU-Regentschaft, dann eben nicht mehr mit Hilfe der SPD, sondern mit Hilfe der Grünen, dann liegt es eben an ihnen, ob die Grünen erstens so stark werden, dass sie spielen können, zweitens, ob sie dann die Entscheidung treffen, beispielsweise als stärkste Partei Mitte-Links, wir führen ein eigenes Bündnis an mit SPD und Linken, oder aber wir sagen, hey, das Projekt ist eher ein konservativ-ökologisches, so halten wir das Land besser zusammen, so oder so, es liegt dort.
Ja, sie sind in gewisser Weise in jedem Fall, und das ist das ganze große Glück der Grünen, sie sind in jedem Fall dabei. Und die Grünen sind ja zunächst einmal, was man übrigens auch verstehen kann, da sie seit über 15 Jahren, wenn gewählt wird, nämlich schon 16 Jahre, nicht mehr an der Regierung beteiligt sein werden. Sie haben einen ungemeinen Sehnsucht zur Gestaltung. Sie sagen ja schon, das ist immer das Wort von Robert Habeck, wir sind Partei in Regierungsreserve. Wir sind also schon eine Partei, die sie ständig in Bereitschaft hält. Das heißt, sie sind in jedem Fall vorbei, weil ich glaube, man muss es ernst nehmen, dass die SPD nicht noch ein weiteres Mal, auch nicht unter Olaf Scholz, noch einmal eine große Koalition gehen würde.
Haben wir aber auch schon häufig
gedacht. Wir haben das manches Mal erlebt, das ist wohl wahr, aber das würde dann wahrscheinlich dann doch fast den Boden ausschlagen. Also will sagen, die Grünen sind dabei. Ich glaube sogar ein Stück weit, dass die Grünen vielleicht sogar ein bisschen Glück haben, obwohl man zunächst mal das Dilemma zeigen muss. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, die Grünen waren noch vor einem Jahr, schlagend ein Jahr, waren sie Kopf an Kopf mit der Union. Und dieser Absturz der Grünen auf eine Partei, die auch um die 15% oder deutlich mehr sogar noch unterhalb der Union rangiert, zeigt, dass sie gegenwärtig nicht auf Augenhöhe sind.
Mhm. Aber wir haben jetzt natürlich noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl.
Ja, aber das ist immer jetzt ist der entscheidende Punkt. Und das wird auch, weil das uns ja nochmal zurückführt auf das, was Scholz vielleicht doch bewirkt haben könnte. Die Grünen waren doch geschlagen in dem Augenblick, als Corona kam. Sie waren nicht an der Regierung, sie konnten nicht in der Exekutive mitwirken. Die Stunde der Exekutive ging an ihnen vorbei, aber vor allem war es noch viel dramatischer. Die Grünen haben natürlich schon erlebt, wie sehr sie doch noch immer monothematisch verankert sind. Und das große Drama, ich sage auch übrigens, auch für uns alle ein weltpolitisches Drama, dass die Ökologie durch Corona derartig die ökologische Frage, die Klimafrage derartig ins Hintertreffen geraten ist. Gerade in diesem Jahr, wo die Heißzeit quasi mit dem Abschmelzen des Permafrosts in Sibirien neue Urstände feiert. Das ist das Dilemma der Grünen. Sie müssen jetzt, und das versucht ja Robert Habeck auch händeringend, sie müssen jetzt mit neuen ökologischen Themen wieder in die Vorhand kommen. Wenn das nicht gelingt binnen des nächsten Jahres, wenn die anderen großen Themen, Weltkrise des Ökonomischen, die große Rezession, auch die geopolitischen Fragen, wenn die weiter so dominierend bleiben, dann sehe ich für die Grünen keine großen Chancen, noch einmal in Augenhöhe der Union zu kommen.
Die Einschätzung von Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, hier heute bei mir am Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Frenzel.